Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist die Videosprechstunde und zwar als Teil des Angebots von Arztpraxen, aber auch als Möglichkeit und auch Risiko, die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens voranzutreiben. Und dazu begrüße ich in der Leitung zum einen sehr technikaffinen Hausarzt, Stefan Spieren aus Wenden in Westfalen. Herr Spieren ist bekannt dafür, dass er seine Praxis sehr weit in Richtung Digitalisierung weiterentwickelt hat. Wir haben auch schon über ihn berichtet. Hallo, Herr Spieren.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Und ich begrüße ebenso herzlich Julian Simon von der Geschäftsleitung des Videosprechstundenanbieters Teleklinik. Hallo, Herr Simon.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Simon, die erste Frage geht an Sie und zwar deshalb, weil Ihr Unternehmen mir ständig vor Augen ist, wenn ich mal wieder ein bisschen in Facebook herumsurfe. Das ist jetzt nicht ganz oft, aber ab und zu dann eben doch. Da werden mir nämlich Anzeigen von Ihnen zugeschaltet. 3.400 Euro Zusatzverdienst für Ärzte oder ähnlich heißt es dort. Oder heute Morgen habe ich nochmal geguckt, Praxis- oder MVZ-Arzt bis zu 50% mehr verdienen, ohne zusätzliche Belastung in deinem Praxisalltag. Herr Simon, ich bin kein Arzt, aber ich suche manchmal nach Gesundheitsthemen. Deshalb bin ich scheinbar in Ihre Zielgruppe gerutscht und bekomme Ihre Anzeigen. Ich würde natürlich auch gerne 50% mehr verdienen, vor allen Dingen ohne Aufwand, aber für Journalisten gibt es sowas, glaube ich, nicht. Jedenfalls nichts, was nicht sittenwidrig wäre, fürchte ich. Was müssen Ärztinnen und Ärzte tun, damit sie 50% mehr verdienen, ohne Mühe?
Unser Angebot richtet sich an alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Mittlerweile machen 4.000 Ärztinnen und Ärzte mit. Wir stellen eine telemedizinische Plattform, die technisch letztendlich die Durchführung von Videosprechstunden ermöglicht. Als niedergelassener Arzt kann ich mich anmelden. Man läuft dann durch einen Onboarding-Prozess durch. Da wird dann auch geprüft, ob es eine Niederlassung gibt, ob es einen Kassensitz gibt, ob es wirklich ein Arzt ist. Und wenn da überall ein Haken dran ist, dann kann ich letztendlich behandeln. Und man kann es sich so vorstellen als Arzt, ich kann jederzeit den Rechner aufklappen, blicke auf ein, wir nennen das häufig ein großes Wartezimmer mit Patientenanfragen. Das sind Patientenanfragen, wo es sind Anliegen, die telemedizinisch sehr gut behandelbar sind und kann dann einen entsprechenden Patienten auswählen und diesen Patienten telemedizinisch versorgen, ihm ein Kassenrezept oder eine EAU ausstellen bei Bedarf und so eine abschließende Behandlung durchführen. Und dadurch generiere ich Honorar, das dann natürlich einen Zusatzverdienst darstellt. Sicherlich ist es so, dass dieses ohne großen Aufwand sich darauf bezieht, dass wir auf der Plattform versuchen, den administrativen Aufwand so gering wie möglich zu halten und das Behandlungserlebnis für den Arzt so angenehm wie möglich zu gestalten.
Vielleicht eine kleine Rückfrage. Sie haben gesagt, 4.000 Ärzte oder mehr als 4.000 Ärzte sind inzwischen bei Ihnen registriert. Wie viele Behandlungsfälle im Quartal werden denn über Ihre Plattform abgewickelt? Vielleicht nach Privatmedizin und Kassenmedizin oder Vertragsarztmedizin differenziert?
Ja, also es sind weit über 100.000 Fälle, die im Monat auf der Plattform laufen.
Im Monat sogar, nicht im Quartal sogar, genau. Sondern im Monat, okay. Genau.
Es ist so, dass natürlich der größte Teil aus der Regelversorgung kommt, aus der gesetzlichen Versorgung, aha, weil auch einfach 90% der Menschen in Deutschland in der GKV sind und nur 10% der Menschen in der PKV-Versicherung.
Okay. Und wie finden Patientinnen und Patienten Videosprechstunden über Sie? Also zufällig auf Teleklinik gehe ich ja normalerweise nicht, wenn ich das Angebot noch nicht kenne. Wenn Herr Spieren, da kommen wir gleich zu, Herr Spieren, wenn Herr Spieren das anbietet, dann wird er das wahrscheinlich über seine Website auch posten. Aber wie kriegen Sie so viele Fälle? 100.000 ist ja schon eine ganze Menge, also 300.000 im Quartal, das kann sich ja, also das ist ja tatsächlich schon auch mengenrelevant für die Kassenmedizin, würde ich sagen, oder?
Ja, also alle oder die meisten Patienten nutzen die Teleklinik-App, die ist in den App-Stores verfügbar. Ungefähr 2,5 Millionen Menschen haben die App gedownloadet bisher. Und in der App, die macht man letztendlich als Patientin oder als Patient auf, gibt es dort unterschiedliche Behandlungspfade. Das sind die Behandlungspfade, die telemedizinisch sinnvoll behandelbar sind. Also man wird keinen Behandlungspfad finden für ein gebrochenes Bein, weil da einfach eine telemedizinische Behandlung nicht sinnvoll ist. Aber für die Indikationen, bei denen telemedizinisch sehr gut eine Versorgung stattfinden kann. Gibt es Behandlungspfade, das dann durchlaufe ich als Patientin oder als Patient einen Anamnesebogen, beantworte unterschiedliche Fragen, hinterlege meine versicherten Daten und schicke dann die Anfrage letztendlich ab. Und diese Anfrage wird dann ausgespielt an Ärzte mit entsprechender Fachrichtung, die zu der Anfrage passen. Also bei einem dermatologischen Anliegen sind das primär Hautärzte, bei einem allgemeinmedizinischen Anliegen dann primär Allgemeinmediziner und so weiter.
Und also abrechnen tun die Ärzte dann selber und sie kassieren dann, oder was heißt sie kassieren, das klingt so komisch, sie bekommen dann pro Sprechstunde einen Teil des Honorars. Wie ist das Geschäftsmodell da?
Genau, die allermeisten Fälle werden über den EBM abgerechnet. Zum Teil haben wir auch selektive Verträge mit Versicherung, bei Privatpatienten entsprechend über die GOL. Und der Arzt entrichtet dann immer eine Nutzungsgebühr pro Fall. Wir sind hier bewusst in einem Modell unterwegs, wo es keine Fixkosten gibt, wo es keine Verpflichtungen gibt, weil die Idee ist, dem Arzt maximale Flexibilität zu geben. Er kann jederzeit behandeln, er muss niemals behandeln, er kann sich vollkommen frei einteilen, er muss nicht im Vorhinein Behandlungszeiten festlegen, sondern er kann wirklich jederzeit 24/7 den Rechner aufklappen und Patientinnen und Patienten behandeln.
Dann kommen wir jetzt zu Ihnen, Herr Spieren. Sie sind einer der Ärzte, die sich bei Teleklinik registriert haben, nehme ich an. Sie haben eine große Hausarztpraxis, das kann man, glaube ich, sagen. Das heißt, so schlecht können Ihre Einnahmen insgesamt nicht sein. Dann kommen wir nochmal zurück zu den 50% Zusatzverdienst. Wie groß muss Ihr Engagement dafür sein, dass Sie 50% mehr verdienen als über Ihre Hausarztpraxis? Oder sieht es vielleicht dann doch ein bisschen anders aus, das Setting?
Lieber Herr Gerloff, genau, ich nehme das am Ende jetzt auf. Also ich mache das nicht, weil ich auf irgendwelche Anzeigen angesprungen bin, ganz offen gesagt. Man kann ja auch ganz klar trennen zwischen meinen Patienten, die ich in meiner Hausarztpraxis behandle, und den Teleklinikpatienten. Vielleicht ist das einfach eine ganz wichtige Klarstellung. Ich biete ja Telemedizin schon, sagen wir, viel länger an, als jetzt die Teleklinik in der Form in der Presse oder vielleicht, wie Sie eben sagten, bei Facebook ist. Denn Telemedizin ist etwas, was uns in den Praxen, in der Praxis unterstützt, was auch von den Patientinnen und Patienten sehr gut angenommen wird. Ich führe täglich Videosprechstunden mit meinen Bestandspatienten durch, weil es für die Patientin bequem ist und weil es auch für mich bequem ist. Ich habe nur ein anderes Setting in der Praxis, da muss ich mich an mein Praxisverwaltungssystem halten, ich muss mich an die Videosprechstunden des Software halten und muss da gewisse Dinge einfach anders, sag ich mal, für mich erledigen. Ich brauche dazu meistens noch eine Mitarbeiterin, wobei ich das auch selbst im Setting in der Praxis schon anders geregelt habe. Das Reizvolle an der Teleklinik ist einfach, das können Sie quasi aufklappen. Sie klappen den Laptop auf, Sie loggen sich bei der Teleklinik ein, bestätigen, dass Sie auch derjenige Arzt sind, der dort ist, und können dann loslegen. Also die Einfachheit ist das, was mich extrem an der Teleklinik reizt, wie einfach ich dort das tun kann, was ich eigentlich tun möchte, nämlich Medizin mit Patienten. Jetzt haben wir immer Kritiker, ist ja ganz klar. Die Kritiker, die jetzt sagen, okay, da kann man mal eben die schnelle Mark machen. Also bei aller Liebe, erstens darf man, glaube ich, auch sagen, dass Ärzten es gestattet ist, Geld zu verdienen. Das muss man einfach mal neutral sagen.
Das stimmt, ja.
Ja, das sind, ich weiß auch nicht, manche Kollegen haben da auch Schwierigkeiten mit, das zu sagen, dass Ärzte dafür, dass sie Patienten behandeln, auch bezahlt werden. Zum anderen muss man aber auch sagen, wie einfach das funktioniert. Also nicht nur ich nutze das in meiner Praxis, meine Frau ist auch Ärztin. Wir haben nebenbei in Anführungsstrichen ein paar Kinder und meine Frau nutzt das ganz locker mal eben nebenbei, von mir aus am Abend, wenn die Kinder im Bett sind oder wenn sie sagt, so, jetzt möchte ich auch nochmal Patienten sehen. Ich glaube, da muss man so hin. Natürlich ist es so, dass ich damit Geld verdiene. Gar keine Frage. Und man muss sich auch mal überlegen, es gibt ja auch Terminabsagen in der Praxis. Ich habe angestellte Ärztinnen und Ärzte. Und wenn jetzt 3-4 Patienten ihre Termine abgesagt haben, dann sitzen die Kollegen rum. Ich darf das mal zeigen. Da ist Teleklinik ein wunderbares Tool, wo man sagen kann, okay, bevor jetzt der Arzt gar keinen Patienten behandelt, es gibt immer Sachen, die man tun kann in der Praxis, ist gar keine Frage. Ja, klar, ich kenne die Argumentationen ja auch. Kann man aber auch sagen, dann biete ich jetzt meine Leistung als Arzt, die gerade frei ist, in der Teleklinik an. Und so sehe ich das. Ich mache auch nicht 100%.
Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf. Es ist also tatsächlich so, es gibt ein großes Wartezimmer, in denen sich die Leute, die eine App haben, dann einwählen. Und dann kann man tatsächlich, Sie haben es beide so beschrieben, ich klappe den Laptop auf und kann dann einfach einen Patienten davon abnehmen, die sich da gemeldet haben. Also ja. So ist es tatsächlich, so läuft das tatsächlich.
Es ist wie eine Tabelle, da sehen Sie ganz einfach auch zeitlich, die Patienten sind ja nicht immer verfügbar, die geben auch an, wann sie quasi behandelt werden können, möchten oder wollen oder sollen. Und dann nehmen Sie einfach, ich nehme in der Regel den ersten oben von der Liste, dann können Sie sich einfach aussuchen. Ja, es sind ja nicht schwerstkranke Patienten. Also man muss vielleicht das auch noch erklären. Das sind Patienten, die auch genau wissen, dass ihr Problem, mit dem sie sich jetzt telemedizinisch an uns wenden, an die Teleklinik oder auch bei mir in der Praxis sich melden, dass das telemedizinisch zu versorgen ist. Also es ist nicht die Erwartungshaltung, dass dort ein Patient mit einem metastasierten Karzinom sich meldet, der dann von mir eine entsprechende Beratung und am besten noch eine OP-Indikation will. Um Gottes Willen, nein. Dort melden sich die Patienten, die sich bei mir in der Videosprechstunde in der Praxis auch melden. Also meine Bestandspatienten mit leichten Erkrankungen, mit vielleicht auch Rezeptbestellungen in der Form, wobei das gar nicht so häufig ist, muss ich fairerweise sagen. Und das sind alles die gleichen Charakteristika von Fällen. Und das sind natürlich leichte Fälle.
Und das heißt, wenn also Ihre Bestandspatienten, die machen Sie über eine andere Plattform, weil Sie wollen die ja nicht über dieses globale Wartezimmer verlieren. Oder wie läuft das da?
Das geht gar nicht ums Verlieren. Meine Bestandspatienten melden sich deshalb bei mir, weil sie ja wissen, wie bei mir die Terminbuchung funktioniert. Die kennen mich über meine Internetseite, sehen da ganz klar, wie es funktioniert. Und die wissen natürlich auch, dass sie immer wieder mich sehen oder beziehungsweise meine Frau sehen. So, und der Patient bei der Teleklinik weiß ja im Prinzip, dass er einen Arzt, der zu seiner Erkrankung passt, sieht, aber der kann ja nicht sagen, ich möchte nur vom Herrn Spieren, von der Frau Meier, von der Frau Müller behandelt werden. Das ist auch durchaus so, dass es Patientinnen und Patienten als irritierend empfinden, muss man auch sagen. Das kommt auch vor, dass sie sagen, oh, jetzt ich habe das schon mal genutzt hier, ich dachte, ich kriege den gleichen Arzt. Erklären wir den Patienten das natürlich auch und sagen, sie wissen, die Teleklinik funktioniert ähnlich wie ein Hausarzt, aber halt trotzdem anders. Es gibt ganz, ganz viele Patienten, die sagen, ich habe gar keinen Hausarzt. Also das kann man ganz gut sehen, je nachdem, woher die Patienten kommen, aus großen Ballungsgebieten. Und dann frage ich immer, vielleicht, wenn sie zum dritten oder vierten Mal da ist, meinetwegen vielleicht, nehmen wir mal Kopfschmerzen als Beispiel. Ja, wir kennen ja auch unsere Pappenheimer. Und wenn jemand da zum vierten, fünften Mal wegen Kopfschmerzen eine Krankschreibung braucht, dann spreche ich den aktiv an und sage, entschuldigen Sie bitte, ich sehe gerade, Sie waren jetzt in den letzten 4 Wochen schon zum vierten oder fünften Mal wegen Kopfschmerzen hier und so, ne, so eine Krankschreibung montags morgens, ne? Das gibt es, das gibt es in meiner Hausarztpraxis auch. Dann werden die Patienten klar und deutlich adressiert und wird ihnen auch gesagt, wissen Sie, also das ist hier nicht eine Krankschreibungsmaschine, damit gehen Sie bitte jetzt mal zum Hausarzt. So, und dann kommt aber, ich habe gar keinen. Und ich glaube, da müssen wir auch einfach mal ansetzen. Es gibt einen ganz großen Teil von Patienten, die gar keinen festen Arzt haben. Und ich glaube, das muss man auch adressieren und sagen, wenn die gar keinen Arzt haben, wo sollen die denn hingehen? Sollen die in der Apotheke mit ihren Kopfschmerzen aufschlagen und sich Paracetamol holen? Dann schimpfen wir Ärzte auch alle, wenn sie das machen. Jetzt haben wir doch zumindest eine Möglichkeit, Patientinnen und Patienten eine qualifizierte Behandlung anzubieten von in Deutschland zugelassenen Ärzten. Es ist ja nicht hier eine Plattform, und so will ich auch nicht teilnehmen, wo jeder, Entschuldigung, der irgendwo sitzt, teilnehmen kann, ob er eine Kassenzulassung hat oder nicht. Wir haben das große Qualitätskriterium Kassenzulassung. Und ich finde, das muss man einfach berücksichtigen. Da kann man nicht immer darauf rumschimpfen. Und die Welt hat sich verändert. Die Patientinnen und Patienten wollen telemedizinisch behandelt werden. Nicht alle, natürlich nicht alle. Aber die, die es wollen, sollen es doch bitte in Anspruch nehmen können. Dann habe ich doch viel mehr Zeit bei mir in der Praxis für die, über die wir eben sprachen, die Karzinompatienten, die wirklich nicht mal brauchen, um immer eine Stunde von Angesicht zu Angesicht zu sprechen.
Gut, jetzt haben Sie eine große Apologie der Telesprechstunde gesprochen, sagen wir mal. Und jetzt habe ich noch 2 Detailfragen und dann kommen wir ein bisschen ins Detail. Also 2 Kleinigkeiten noch. Also unbekannte Kassenpatienten, wie weisen die sich aus? Also wie kriegen Sie mit, dass das auch tatsächlich Kassenpatienten sind? Vielleicht Herr Simon da.
Also in der App, wenn man eine Anfrage abschicken möchte, dann muss man seine Versichertendaten eingeben. Wir bieten es da dem Patienten ab, dass diese Versichertenkarte abfotografiert werden kann und dann die Informationen ausgelesen werden und automatisch hinterlegt werden. Und dieses Foto stellen wir auch den behandelnden Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung, sodass sie, wenn der Patient dann im Video auftaucht, auch noch den Abgleich haben, ist die Person auf der Karte mit dem Bild die Person, die wirklich im Video auch vor mir sitzt. Und so ist sichergestellt, dass die richtigen Patientinnen und Patienten auch behandelt werden.
Und das reicht auch aus, um dann hinterher ein E-Rezept zum Beispiel zu erstellen?
Genau, das ist die Erfassung im sogenannten Ersatzverfahren, die einzige Möglichkeit, wie ich technisch aktuell versicherten Daten erfassen kann, wenn der Patient oder die Patientin nicht in meiner Praxis vor Ort ist und nicht die Karte stecken kann.
Das ist ja etwas, was ich in der normalen Telemedizin-Sprechstunde über meine normale Praxissoftware auch so machen muss.
Ja.
Ja, das ist überhaupt nichts anderes. Es ist eher gesagt noch eleganter. Ja, und um es nochmal zu verteidigen, Sie haben es gerade so schön gesagt. Jetzt, wenn ich jetzt einen Patienten habe, den ich vielleicht nicht kenne, der kommt ja auch zu mir in die Videosprechstunde, der noch nicht bei mir war, dann muss ich ihn aktuell auffordern, dass er seine Versicherungskarte in die Kamera hält, ich das dort ablese. Das ist also, Entschuldigung, das ist grauselig, wenn man ehrlich ist. Da ist es mit dem Foto schon besser. Persönlich mache ich es bei mir in der Praxis auch so, dass die Patienten mir vorher ein Foto schicken. Aber da gibt es noch nichts anderes. Hoffentlich kriegen wir irgendwie die Identitäten demnächst, dass es besser geht.
Das würde das wahrscheinlich erheblich erleichtern. Und dann, wenn ich jetzt als Patient in der App mich ins Wartezimmer eingetragen habe, bin ich dann die ganze Zeit online und werde dann einfach aufgerufen oder ruft der Arzt oder die Ärztin mich dann an?
Also Sie geben immer einen Terminwunsch ab. Das ist auch nicht so, dass Sie komplett frei wählen können in der Regel, sondern wir gucken schon sehr genau, dass das Angebot auf Arztseite und das Angebot auf Patientenseite zueinander passen, weil wir wollen ja keine Termine versprechen, die wir nicht halten können. Wenn eine Anfrage gesendet wird, soll die auch sehr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit übernommen werden. Wir sind da in der Größenordnung 98-99% der Anfragen, die auch wirklich dann von einem Arzt oder einer Ärztin übernommen werden. Und Sie wählen ein 2 Stunden Zeitfenster aus. Innerhalb diesen Zeitfensters kann der Termin jederzeit stattfinden. Sie müssen sich aber da jetzt nicht permanent bereithalten, sondern sobald sich ein Arzt gefunden hat, sobald ein Arzt die Anfrage übernommen hat, werden Sie über die App und auch nochmal per SMS benachrichtigt. Und wenn es dann losgeht, werden Sie auch nochmal benachrichtigt. Und sollte das Handy gesperrt sein, klingelt auch das Handy. Man nimmt dann an, es sieht so ähnlich aus wie ein Telefonat und ist dann im Videocall bereit. Also man muss nicht vor eingeschalteter Kamera sitzen und warten, bis es losgeht.
Okay. Also weder Arzt oder Ärztin noch Patient oder Patientin. Okay, gut, jetzt wird's ernst sozusagen. Nun ist ja Anfang März ist ja die neue Anlage zum Bundesmantelvertrag Ärzte in Kraft getreten, die Anlage 31c. Sie soll die Versorgungsqualität telemedizinischer Leistungen gewährleisten. Darin heißt es, Termine sollten vorrangig an Patienten in räumlicher Nähe und nach medizinischer Behandlungsbedürftigkeit vergeben werden. Wie läuft dann die Terminvergabe bei Ihnen ab, Herr Spieren? Sie soll ja auch zudem niederschwellig sein. Vielleicht auch beide. Zuerst Herr Spieren und dann Herr Simon. Wie können Sie sich an diese neuen Anforderungen halten?
Also zu einem muss ich mich ja bei mir in meiner Praxissoftware dann theoretisch auch daran halten.
Ja, genau.
Müsste Ihnen jetzt, Herr Gerloff, wenn Sie bei mir behandelt worden wären, quasi sagen, bevor ich Sie behandle, muss ich erstmal alle anderen, die vielleicht jetzt heute um 12 Uhr die Videosprechstunde bei mir möchten, und näher an meiner Praxis wohnen, Vorrang bieten. Das ist eine technische Lösung, die stelle ich mir gar nicht schwer vor. Das kann man über Postleitzahlen lösen. Ja, also das ist der eine Punkt. Und genauso stelle ich mir das bei der Teleklinik auch vor. Ich sehe halt, ne, ich stelle meine Arbeitskraft, wenn ich es mal so sagen darf, jetzt gleich von 12 bis 2 zur Verfügung. Dann werden mir zuerst die Patientinnen und Patienten angeboten, in der Form, wenn man davon sprechen darf, die um mich rum, nahe um meine Praxis sind. So, und dann steht ja da nirgendwo, dass wenn ich meine Arbeitskraft trotzdem habe, die anderen nicht behandeln darf. Und anders kann ich es ja in meiner Praxis mit meiner normalen Videosprechstundensoftware auch nicht machen. Ich müsste ja vorher auch einmal prüfen, haben sich welche gemeldet, die nah an der Praxis sind? Dann muss ich die vornehmen. Jetzt kommen so ein paar Kleinigkeiten. Bei mir können Sie sich einen Videosprechstundentermin online buchen, bei mir in meiner Praxisverwaltungssoftware. Ne?
Ja.
Den buchen Sie sich jetzt gestern für übermorgen. Mhm. Jetzt müsste ich ja theoretisch sagen, okay, Herr Gerloff hat sich für übermorgen um 12 Uhr einen Termin gebucht. Muss ich dann um 12 Uhr nochmal fragen, ob irgendein anderer, der näher an der Praxis wohnt, muss ich jetzt Herrn Gerloff nach hinten verschieben. Ich glaube, dass die Vorstellung dieses Gesetzes ist vernünftig. Und das ist ja auch in unserem Interesse. Aber ob das wirklich nachher so sauber umsetzbar ist, und das hat überhaupt nichts mit einer Teleklinik zu tun, das geht ja in meiner eigenen Praxis schon los, ja, das ist das andere Thema. Ich glaube einfach, wir Ärzte wollen ja auch Patientinnen und Patienten behandeln, die wir auch im Notfall live sehen können. Ja, die Situation habe ich in der Teleklinik ja auch. Da habe ich einen Patienten behandelt, den ich vielleicht, wo ich sehe, der Kollege hat den schon vorbehandelt und sehe, der hat jetzt diese Kopfschmerzen seit 3 Tagen und wird nicht besser. Dann werden wir Absprungmöglichkeiten finden. Entweder, dass man sagt, du gehst jetzt bitte in das nächstgelegene Krankenhaus. Das müssen wir ja finden. Das muss ich mit meinem Patienten ja auch tun, der jetzt sich aus Hamburg bei mir quasi behandeln lässt.
Also wenn das Ihr Patient ist, der aber im Moment gerade in Hamburg vielleicht ist.
Ja, das kann ja auch mein Patient sein, der in Hamburg von Montag bis Freitag wohnt und am Wochenende bei mir neben der Praxis wohnt. Ja. Deswegen, ich glaube, diese Problematik, die kommt jetzt mal noch auf uns zu, wenn wir sie umsetzen müssen. Aber so ganz engmaschig darf man es nicht, kann man es ja nicht sehen. Das müsste ich ja dem Patienten, der sich gerade in Hamburg befindet, sagen, ich kann dich jetzt nicht behandeln, weil gerade kommt eine Anfrage rein von jemandem, der in der Nachbarschaft wohnt.
Tja, was sagen Sie dazu, Herr Siemann?
Also in erster Linie sehen wir in der Anlage eine verpasste Chance, weil sicherlich ist der große Vorteil der Telemedizin, dass ich räumliche Grenzen und Entfernungen überwinden kann und so auch die Möglichkeit habe, unterschiedliche Versorgungsgrade auszugleichen. Das heißt, aus Regionen, in denen die Versorgungssituation angespannt ist, weil es nicht viele Ärztinnen und Ärzte gibt, aus diesen Regionen kann ich Patienten aus anderen überversorgten Regionen oder gut versorgten Regionen draus behandeln. Der Bezug zur örtlichen Nähe steht dem ein Stück weit entgegen, weil wenn ich jetzt an einem Ort lebe, wo ich keinen guten Termin beim Hausarzt bekomme, weil er einfach super ausgelastet ist, wird es mir in Zukunft auch noch zusätzlich erschwert, eine telemedizinische Versorgungsleistung in Anspruch zu nehmen. Als Teleklinik-Plattform sind wir ja von Anfang an dabei, ein Netzwerk aus niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten aufzubauen, überall in Deutschland. Dementsprechend werden wir da Mechanismen finden, die vorrangige regionale Übernahme unterstützt. Und wir werden es umsetzen. Im Sinne des Gesetzgebers ist es in unseren Augen nicht der klare Auftrag an die Selbstverwaltung war, Telemedizin in großem Umfang zu ermöglichen. Was die Selbstverwaltung daraus gemacht hat, ist, die 30%-Begrenzung weiterhin bestehen zu lassen und weitere Hürden zu bauen, die die telemedizinische Versorgung erschweren.
Haben Sie denn schon Algorithmen gebaut, dass man das mit der räumlichen Verteilung hinbekommt? Ich nehme an, das sollte Ihnen sowieso relativ leicht fallen. Sie haben doch, waren Sie nicht früher auch dabei in Baden-Württemberg, als das losging, da mit der Videosprechstunde, die KV organisiert hatte? Da sollten doch zunächst auch nur Ärzte aus bestimmten Kreisen teilnehmen und so weiter. Also das müssten Sie ja eigentlich organisiert haben schon, oder?
Genau, also technisch wird es ohne Probleme umsetzbar sein für uns. Wir werden das auch umsetzen. Es gibt ja in der Anlage eine Übergangsfrist für die regionale Nähe bis zum 1.9. Und bis zum 1.9. werden wir da eine Lösung haben, die für die Ärzte und für die Patienten funktioniert und im Einklang mit der Anlage ist.
Es geht ja dann auch darum, dass nach Behandlungsbedürftigkeit differenziert wird bei der Terminvergabe. Kann man das auf so einer Videosprechstundenplattform überhaupt gewährleisten? Ich meine, bei Ihnen in der Praxis, wenn da ein Notfall reinkommt, dann lassen Sie alle anderen Patienten im Wartezimmer warten. Aber wie kann man sich das vorstellen in einem Videosprechstunden-Setting? Herr Siemann vielleicht zuerst.
Genau, also ich glaube, der große Vorteil der Plattform ist, dass wir schon strukturiert Anamnesedaten erfassen über die Fragebögen. Ah, ja. Diese Anamnesedaten werden dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin auch vor der Behandlung schon zur Verfügung gestellt. Das heißt, es gibt schon mal eine Informationsgrundlage, eine Datengrundlage, auf der überhaupt eine Einschätzung getroffen werden kann und das für alle Patientinnen und Patienten. Es ist nicht möglich, letztendlich zu sagen, in der Teleklinik, aber ich möchte jetzt mit einem Arzt sprechen, ohne weitere Informationen. Und das ist die Grundlage dafür, dass dann auch eine Einschätzung nach Dringlichkeit vorgenommen werden kann von den Ärzten und Ärzten.
Also die strukturierte Ersteinschätzung, die kommt Ihnen dann sogar beinahe entgegen, kann man sagen, oder?
In gewisser Weise bieten wir über diese Fragebogen eine Art von strukturierter Ersteinschätzung an. Die Idee der Fragebögen ist, dem Patienten zu helfen, zu verstehen, ist es ein Anliegen, das telemedizinisch behandelbar ist. Die meisten Patienten, die zum ersten Mal die Teleklinik-App nutzen, die wissen nicht, was geht telemedizinisch und was geht nicht telemedizinisch. Mhm. Ja, und diese Fragebögen helfen dabei, einzuordnen, ist es sinnvoll telemedizinisch behandelbar oder ist es nicht telemedizinisch behandelbar. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel für meine Tochter, die ist ein Jahr alt und sie hat 39,5 Fieber. Dann wäre das ein Fall, wo wir sagen, okay, die Videosprechstunde ist auf jeden Fall nicht das richtige Mittel, sondern bei einem Kind in dem Alter mit dem Fiebergrad wäre es besser, eine Versorgung vor Ort aufzurufen oder gegebenenfalls am Wochenende in den Bereitschaftsdienst oder die Notaufnahme.
Ja, genau. Also die strukturierte Ersteinschätzung, die läuft darüber. Wie ist es denn, wenn jetzt einer bei Ihnen aufschlägt, Herr Spieren, aus einer anderen KV? sagen wir vielleicht räumliche Nähe, sagen wir aus Lindlar, das ist ja nicht so weit weg von Ihnen, glaube ich. Ne? Ja. Das ist aber eine andere KV, ja, oder? Das ist Nordrhein. Ja. Wie läuft das dann eigentlich mit der Abrechnung? Sie rechnen mit Ihrer KV ganz normal ab und hinterher wird das dann über den Fremdkassenzahlungsausgleich dann ausgeglichen, oder wie ist das?
Das gleiche Problem habe ich auch, wenn dieser Patient live bei mir in der Praxis steht. Also das stimmt. Das ist ja einfach genau das Gleiche. Ich bin auch sogar an der Grenze zu Hessen. Also von daher, das haben wir ja immer, dieses Thema. Es wird nur jetzt einfach für uns alle präsenter. Die Kolleginnen und Kollegen, die an Bundeslandgrenzen wohnen, die haben das Thema ja eh schon viel länger. Die kennen das auch. Vielleicht aber nochmal zu der Ersteinschätzung. Ich persönlich, also ich habe mir ja diese ganzen neuen Regelungen auch angeschaut, weil ich dachte, oh, musst du jetzt irgendwas ändern? Musst du vielleicht auch in der Praxis irgendwas ändern? Also eigentlich muss ich überhaupt gar nichts ändern. Es wird nur mehr Qualität, Pflicht. Ja? Ja, aber der Arzt muss sicherstellen, dass die Verordnung noch am selben Tag versendet wird. Natürlich muss ein E-Rezept ausgestellt werden. Das ist ja logisch. Der Arzt muss per Telematik-Infrastruktur angeschlossen sein. Also wenn man sich das durchliest, was man da alles muss, das ist doch nichts, was mich jetzt total überrascht. Ich freue mich sogar auch über eine Triagierungsmöglichkeit. Klar, die muss ich jetzt bei mir auch irgendwann einbauen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist die Diskussion auch noch fast eine ganz andere. Wenn bei der Triagierung beispielsweise rauskäme, Sie haben einen Schnupfen, theoretisch reicht es, wenn Sie mal in die Apotheke gehen, sich einen Nasenspray und ein pflanzliches Präparat holen und mal 3 Tage lang viel trinken. Also sowas können ja intelligente Systeme schon. Dann haben wir ja ein ganz anderes Problem, wo man vielleicht, also was man als Problem sehen könnte. Das würde ja fast bedeuten, man vermeidet, dass Patienten zu Ärzten gehen. Mhm. Ja, also wenn man anfangen möchte, irgendwo das Haar in der Suppe bei dieser neuen Anlage zu suchen, dann könnte man da sogar anfangen und sagen, durch das strukturierte Einschätzen verlieren Praxen Patienten. Mhm. Jetzt ist immer die Frage, ja, Sie kennen das auch, haben auch darüber berichtet, ja, wir haben viel zu viele Patienten und nicht die richtigen. Also ich glaube, erstens ist es etwas, was nicht für alle Patienten zutrifft, und zweitens führt es nur zu einer Qualitätsverbesserung. Und da, glaube ich, müssten wir einfach jetzt hin. Wir machen das viel, viel besser durch diese Anlage 3110 und müssen es auch viel, viel besser machen. Ich finde einen ganz lustigen Part, irgendwo steht sowas drin wie, der Arzt muss auch noch einen Telefonanschluss zur Verfügung haben. Das finde ich ganz lustig, dass das auch noch in so einer Anlage stehen muss. Irgendwo habe ich das gelesen. Aber das sind doch alles Dinge, die selbstverständlich sein müssen. Ich habe auch Patientinnen und Patienten, die ich in meiner normalen Videosprechstunde sehe, wo der Ton plötzlich nicht funktioniert. 100-mal schon Videosprechstunde gemacht mit dem gleichen Patienten, ob alt, ob jung, ob dick und dünn, der Ton funktioniert nicht. Was mache ich denn dann? Da muss ich auch eine Lösung für haben. Dann rufe ich dir natürlich mal eben schnell per Telefon an, ne? Oder schreibe ihm einen Chat.
Das ist bei uns in der Zeitung dem nächsten Thema. Praxis ohne Telefon, geht das? Können Sie in der nächsten Ausgabe lesen.
Da freue ich mich drauf.
Haben Sie denn eine KI dahinter liegen, die dann vielleicht einem Patienten auch sagt, lieber Patient, du hast kein Fieber und nur ein paar Schnupfen-Kennzeichen, geh einfach in die Apotheke, du brauchst keine Videosprechstunde, gibt's sowas? Herr Simon jetzt natürlich.
Ja genau, Herr Simon. Also ich persönlich setze es nicht ein, weil ich keine gute kenne, aber da muss Herr Simon was zu sagen.
Also aktuell sind die Fragebögen auf einer normalen Logik aufgesetzt. Also da ist aktuell noch keine KI im Einsatz.
Okay. Jetzt, Sie hatten es schon angedeutet mit der Anschlussbehandlung vor Ort, die jetzt auch gewährleistet sein muss. Wie können Sie das gewährleisten bei Patienten, die zufälligerweise, sagen wir mal, aus dem Bayerischen Wald bei Ihnen landen, Herr Spieren?
Also wenn ich das jetzt habe... Ich stelle beispielsweise fest, der Patient hat nicht nur seine Erkältung. Ich könnte mir vorstellen, er könnte etwas Ernsteres haben, vielleicht eine Lungenentzündung, wo ich sage, da bräuchte man jetzt eine Laborentnahme. Dann kann ich ja jetzt, egal auf welcher Plattform ich bin, ob ich auf meiner eigenen bin oder ob ich bei der Teleklinik bin, nur Folgendes tun, kann herausfinden, ob der Patient weiß, wo er in der Nähe hingehen kann. Das müsste ich ja jetzt mit meinem normalen Tool so tun. Ich kann zwischendurch schauen, wo wohnen Sie? Sagen Sie mal kurz, wo du gerade bist. Ich schaue das nächste Krankenhaus und würde den Patienten sagen, geh bitte in diese Ambulanz oder geh zu diesem Arzt. Das ist das, was ich aber sowieso als meinen Auftrag sehe. Ich bin Hausarzt. Ich bin immer dafür da, den Patienten, wenn ich nicht weiter weiß, an einen Fachmann, eine Fachfrau oder an eine geeignete Behandlungsstelle zu verweisen. So. Und mein Wunsch an die Teleklinik, der ist relativ einfach, kann ich ja hier auch nochmal annoncieren, der wäre jetzt beispielsweise, ja, Herr Meier aus dem Bayerischen Wald, der ist ja, hat es zu mir gefunden, weil keiner näher um mich rum jetzt quasi mich gerade sprechen wollte, dann würde ich eigentlich erwarten, und ich behaupte mal, das kriegt die Teleklinik auch hin, dass mir quasi angezeigt wird in irgendeinem kleinen Fensterchen unten, so, nächstgelegenes Krankenhaus, keine Ahnung, 17 Kilometer entfernt, da kannst du den Patienten hinschicken. Und das Schöne ist, also ich kann Ihnen empfehlen, Herr Gerloff, schauen Sie sich mal die Plattform an, lassen Sie es mal demonstrieren von Herrn Simon. Das Schöne ist, der Patient kriegt das dann per E-Mail direkt zugeschickt. Hier, dahin gehst du jetzt bitte. Und der Patient kriegt ja auch mal direkt einen Behandlungsbericht mit. Das heißt, er kann im Prinzip dorthin gehen, sagen, hier, guck mal, hier ist mein Bericht. Das hat gerade der Teleklinikarzt festgestellt. Der hat gesagt, ich habe nicht nur einen Schnupfen, ich könnte sogar eine Lungenentzündung haben. Sei so lieb und behandelt mich weiter. Das ist etwas, das ist meine Erwartungshaltung. Ich glaube, die wird die Teleklinik auch erfüllen können. Und dann ist das ja noch viel einfacher als bei mir in der eigenen Software. Das muss man auch fairerweise sagen. Bei mir müsste ich erstmal googeln.
Okay, Herr Simon, sind Sie schon dabei, das zu programmieren?
Ja, also grundsätzlich versuchen wir natürlich auch über die über die Anamnesebögen oder die strukturierte Ersteinschätzung, wie man das nennen möchte, letztendlich Anliegen zu identifizieren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit abschließend behandelt werden können, weil da ist natürlich Arzt und Patient am meisten geholfen. Wir haben da eine abschließende Behandlungsquote von über 80%. Wir fragen die Patienten über die App immer eine Woche nach der Behandlung, sind sie wieder gesund? Und wenn da die Antwort ist ja, und dann fragen wir, mussten Sie einen Arzt vor Ort aufsuchen? Und wenn da die Antwort ist nein, dann definieren wir dieses Anliegen doch als abschließend behandelt. Telemedizinisch, und das sind über 80% der Fällen. Und für alle weiteren Patienten, für die einen Arzt vor Ort benötigen, da ist, glaube ich, genau das, was Stefan angesprochen hat, ein Mittel, dem Patienten zu helfen, in die richtige Versorgungsebene zu finden und vor allem eine lückenlose Dokumentation sicherzustellen. Und ich glaube, hier ist die EPA ein sehr, sehr großer Enabler, weil diese EPA kann die lückenlose Versorgung unterstützen, vereinfachen. Aktuell, auch wie von Stefan gesagt, ist es so, dass der Patient in der App den Arztbrief zur Verfügung gibt, den er dann vorzeigen könnte für die lückenlose Weiterbehandlung. Aber mit der EPA ist natürlich da noch ein großer Hebel möglich.
Noch eine Frage zu dem Setting, was Sie anbieten. Sie schreiben auf Ihrer Website EAU oder auch Rezept in Minuten. Das ist so ein bisschen marktschreierisch, so empfinde ich das zumindest. Und in dieser Anlage heißt es ja inzwischen, dass man eigentlich nicht nur dazu da sein darf als Teleklinikarzt, um eine EAU auszustellen. Wie gehen Sie mit dieser Anforderung der Anlage um?
Also der Patient hat immer die Möglichkeit, in dem Anamnesebogen auch Wünsche zu äußern, also beispielsweise anzumerken, dass ich eine AU benötige. Diese Information wird dem Arzt zur Verfügung gestellt, aber letztendlich entscheidet immer der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin, ob wirklich ein Dokument ausgestellt wird oder ob vielleicht auch noch ein Rezept ausgestellt wird. Also es ist eine ganz normale Behandlung und die Entscheidung obliegt immer dem Behandler oder der Behandler.
Herr Spieren?
Ja, ich muss einfach was zu sagen, weil... Sie haben das gerade schön zitiert. Es ist nicht so zu sehen, dass man sagt, so mach mal eben, schüttel mal aus dem Handgelenk irgendwas, sondern es ist, glaube ich, anders zu sehen. Wenn ich in meiner normalen Praxiserwartungssoftware ein Rezept ausstellen will, muss ich einfach viel öfter klicken. Ja, ich muss von der Videosprechstundensoftware in die normale Praxiserwartungssoftware, muss dann auf das Verordnungsmodul. Und dadurch, dass das hier in der Teleklinik so auf so einem One-Pager alles untereinander weg ist, der Behandlungspfad für den Arzt so easy quasi hintereinander wegläuft, also wie man den Patienten halt behandeln würde, am Ende steht das Rezept, man klickt eigentlich nur auf einen so einen Button und dann geht das Rezeptformular auf. Und das ist das Sympathische einfach daran. Also ich würde mir diesen Ablauf, diesen Workflow genauso für meine Praxis, in meiner Praxis wünschen. Ja, aber das machen natürlich die herkömmlichen PVS-Hersteller logischerweise nicht, weil wir einen anderen Ansatzpunkt haben. Das ist mit dem hier, klick mal da oder eine Krankschreibung. Also beispielsweise Krankschreibung, ja, 3 Tage. Das ist stur eingestellt. Sie können in der Teleklinik den Patienten nicht länger als diese 3 Tage krankschreiben. Das geht nicht. Das kann ich in meiner normalen PVS-Software natürlich machen. Ob ich das darf oder nicht, müsste ich jetzt wissen und müsste ich mich auch dran halten. Nein, natürlich.
Gut, dann kommen wir jetzt nochmal zu den Kritikern. Das ist ja immer mal schon angeklungen dabei, deswegen habe ich auch gesagt Apologie. Wir wollen hier im Ärztetag-Podcast nicht verschweigen, dass ja gerade die Teleklinik eines der bestgehassten Unternehmen, sagen wir mal, gerade so in Hausärztekreisen ist. Und zwar als Teil eines zunehmend kommerziell ausgerichteten Gesundheitssystems, sagen wir mal. Und weil Anbieter wie Sie Hausarztpraxen die Arbeit abnehmen, die vielleicht leicht zu machen ist, und den Praxen bleibt am Ende nur der schwere Teil der Fälle, was wiederum die Kalkulation in den Hausarztpraxen, die keine Videosprechstunden anbieten oder weniger, nicht aufgehen lässt. Das ist ein Kritikpunkt. Wir kommen gleich noch zu einem zweiten. Wie verteidigen Sie sich, Herr Simon?
Ja. Also grundsätzlich sehen wir uns als Enabler für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Wir arbeiten ausschließlich mit diesen Ärzten zusammen auf der Plattform. Es gibt keine anderen Ärzte, die Behandlungen durchführen. Und wir sehen uns da als Technologielieferant, als Plattformlieferant. Und es gibt sehr, sehr viele Ärzte, die dieses Angebot auch schätzen. Mhm. Dass die Abrechnung, die erfolgt über das, was wir vom Gesetzgeber zur Verfügung gestellt bekommen, von der Selbstverwaltung zur Verfügung gestellt bekommen, und das ist aktuell, sind das die Quartalspauschalen, die abgerechnet werden. Ist das für dieses Modell der richtige Abrechnungsmechanismus? Nicht notwendigerweise, weil sehr häufig, das ist auch richtig, findet nur ein Arzt-Patienten-Kontakt im Quartal statt. Und die Quartalspauschale ist ja so ausgelegt, dass potenziell mehrere Kontakte stattfinden. Mhm. Ja, ich glaube, was grundsätzlich sinnvoll wäre, wäre, wenn man für diese Fälle einen ähnlichen Mechanismus findet, wie beispielsweise im Bereitschaftsdienst, wo auch nicht das ganze Quartal vergütet wird, sondern wo nur dieser eine Kontaktpunkt vergütet wird.
Sagen es gibt ja einen Abschlag, ne? Es gibt ja einen Abschlag, genau, im EBM. Aber Sie wären auch bereit, noch ein bisschen höheren Abschlag hinzunehmen, Herr Spieren.
Was bin ich bereit hinzunehmen? Also erstmal, die Kritiker kenne ich natürlich auch, die natürlich auch sagen, klar, der Spier macht alles digital, deswegen findet er auch die Teleklinik toll. Ja, also ich finde die Teleklinik deshalb toll, um es konkret zu sagen, ja, ich muss ja ein bisschen verteidigen, muss ja bei bleiben, weil es so einfach ist. Dass die Abrechnungsmodalitäten aktuell so sind, ich hätte die auch gern anders. Wenn ich bei meinen Patientinnen und Patienten, die Bestandspatienten sind, eine Videosprechstunde mache, mit Verlaub, werde ich damit knapp 5 Euro vergütet. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, man stellt sich als Kritiker hin und sagt, dann mache ich gar keine Videosprechstunde, weil da kriege ich ja nur 5 Euro für einen Patienten.
Das also ist, wenn Sie den sonst auch schon sehen.
Genau, wenn er sonst in meiner Praxis normaler Patient ist und macht dann so ein paar Sachen eben online, dann kriege ich da in Anführungsstrichen nur 5 Euro für. Mhm. Ich persönlich finde 5 Euro für eine durchschnittliche Videosprechstunde, die dauert so 3,5 bis 5 Minuten, ist auch eine Vergütung, die akzeptabel ist. So, und wir befinden uns also quasi zwischen den 5 Euro und zwischen dem, was jetzt Teleklinik nach Abzug der Gebühren quasi über die Krankenkassen-KV vergütet. Und da muss der Gesetzgeber, wie Herr Simon das gerade sagt, irgendwie aktiv werden und sich etwas ausdenken, aussuchen, ausloten. Vielleicht muss man da einfach mal die letzten 5 Jahre angucken und sagen, im Schnitt muss das jetzt so und so vergütet werden. Dann bleibt für die Kritiker nicht mehr so viel Luft. Zu der Thematik, die nehmen uns die einfachen Fälle weg. Ja, gut. Hatte ich ja eingangs schon gesagt, das ist so. Die Patienten melden sich dort, die halt einfache Fälle sind. Die melden sich bei mir in der Videosprechstunde, aber auch mit den einfachen Fällen. Die Schwierigen wollen mich live sehen. Entweder man bietet das jetzt dann an, jedem Kollegen steht es ja auch frei, in seiner Praxis zu sagen, ich biete für die einfachen Fälle statt einer Telefon-AU, ja, das finde ich eigentlich noch ein viel schlimmeres Instrument, was wir haben, ja, die Videosprechstunde an.
Gut, und dann ist ja noch das Problem, Sie haben es ja eben angedeutet, Herr Spieren, die Kopfschmerzpatientin, die schon zum 5. Mal sich krankschreiben lassen will in einem Quartal und beim 5. Teleklinikarzt gelandet ist und 5-mal wird die Versichertenpauschale abgerechnet. Das ist ja eigentlich auch nicht so richtig fair fürs System, oder? Das kann man schon sagen. Wer möchte antworten?
Ja, das ist genauso unfair wie die Patientin, die zum 25. Mal bei mir eine Videosprechstunde macht und nur mit 5 Euro vergütet wird. Also klar ist es unfair, lässt sich aber ja nicht ändern. Ja, dann müsste es ja so sein, dass ich jedes Mal für die Patientin wieder da bin. Also ich persönlich, also die Patientin, die jetzt bei der Teleklinik war. Umgekehrt kann die gleiche Patientin aber auch, ne, in Anführungsstrichen zu jedem Arzt gehen, der sich hier bei mir im Kreis befindet. Da fragt ja auch kein Arzt nach, liebe Frau Meier, waren Sie vielleicht diese Woche schon beim Hausarzt? Ja, und gehen Sie doch bitte da wieder hin. Das schickt ja auch keine Arzt die Patienten weg. Das gibt's ja auch nicht. Also ich glaube, Thema EPA wird da so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, weil wir einfach sehen werden, wo die Patienten sich so rumtummeln. Nur wer ist denn dann der Richter? Wer sagt denn dann, liebe Frau Meier, Sie waren in diesem Quartal schon bei 3 anderen Hausärzten?
Es wird natürlich erleichtert durch diese Videosprechstunde.
Bin ich bei Ihnen, aber glauben Sie, dass einer meiner Kollegen den Patienten wegschickt, weil er schon bei 3 anderen Hausärzten in diesem Quartal war? So fair müsste man dann bleiben.
Also ich glaube, okay. was da auch noch ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, also die Kopfschmerzpatientin, die 5-mal im Quartal die Plattform nutzt, das ist die Ausnahme. Das kommt nicht so häufig vor. Ganz viele Patientinnen und Patienten auf der Plattform nutzen die Plattform in moderatem Umfang. Das sind häufig auch Patientinnen und Patienten, die keinen Zugang zum Hausarzt haben. Wir fragen das regelmäßig ab, warum Patienten die App nutzen. Und fast 80% der Patientinnen und Patienten geben an, dass sie keinen Zugang zum Hausarzt haben, keine Alternative haben. Diese Patientinnen und Patienten werden niemandem weggenommen, sondern diesen Patientinnen und Patienten wird Zugang zur Versorgung gegeben, den sie ansonsten nicht hätten. Und in der Frequenz kommt es nicht sehr häufig vor, dass da bei der gleichen Facharztrichtung mehrmals die Pauschale ausgelöst wird.
Gut, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Vielleicht noch mal so ein bisschen zusammenfassend. Herr Spieren, Sie haben es eben schon mal angedeutet, dass Sie tatsächlich dieser Ansicht sind, aber jetzt bin ich gespannt. Sind die Einschränkungen, die bislang über die verschiedenen Regelungskomplexe, zuletzt über die Anlage 31c, sind diese Einschränkungen nicht letztlich auch ganz gut, um vielleicht eine zu starke Filettierung der Versorgung zum einen zu verhindern, also die räumlichen Beschränkungen, die Bestimmungen zur Anschlussbehandlung und auch die Verhinderung, dass Vertragsärzte ausschließlich Videosprechstunden machen, aber auch die Qualitätsanforderungen. Ist das nicht eigentlich auch ganz gut, dass es sowas gibt wie diese Anlage 31c? Vielleicht Herr Simon zuerst und dann Herr Spieren mit dem Schlusswort.
Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich, glaube ich, ist es gut, wenn es Qualitätskriterien gibt, da wir als Teleklinik von Anfang an das Ziel hatten, qualitativ hochwertige Telemedizin zu betreiben, sind wir auch mit sehr vielen Anforderungen schon, ohne dass wir irgendetwas ändern müssen, in line. Und im Grunde genommen ist keine Anpassung erforderlich. Was natürlich schon der Fall ist, und das ist das, was ein Stück weit schade macht, ist, es macht, also je mehr Anforderungen, je mehr Regulatorik da ist, desto schwieriger ist es, das neue Modelle entstehen und sich entfalten können, dass Wettbewerb entstehen kann, dass gute Lösungen entstehen können. Mhm. Und das wird nicht förderlich sein, um Telemedizin weiter voranzubringen, sondern das wird dazu führen, dass Telemedizin weiterhin einen sehr beschwerlichen und steinigen Weg hat, wenn man es im internationalen Vergleich anguckt. Aber für uns als Plattform, als Teleklinik-Plattform, stellen die Qualitätskriterien jetzt kein großes Problem oder keine große Herausforderung dar, die nicht lösbar ist.
Mhm. Herr Spieren?
Habe ich eben schon was gesagt. Ich hatte mir das natürlich ausführlich angeguckt und ich sehe da auch irgendwie keine Einschränkung. Aber der Vergleich von den Simon ist hervorragend. Wenn wir überlegen, als die Videosprechstunde eingeführt wurde, wir können uns alle noch daran erinnern, da gab es schon mal Einschränkungen, dass man Videosprechstunden nur bei ganz bestimmten Sachen durchführen konnte. Und das geistert auch immer heute noch in vielen Köpfen von Kolleginnen und Kollegen rum. Und ich glaube, jetzt kommt da wieder so eine Anlage 31c und die wird natürlich medial extrem hochgepusht, dass jetzt quasi gar nichts mehr geht. Ich glaube, das führt in Köpfen, in vielen oder in manchen Köpfen dazu, dass man sagt, oh nee, mach mal Videosprechstunde, da könnte irgendwie was Komisches sein, mache ich besser nicht. Von daher bin ich da ganz bei Julian Simon. Letztlich unterm Strich, das hier führt zu Qualität und wir sind uns auch einig, es gibt immer Dinge, die von dem einen oder anderen in irgendeiner Form und Weise positiv oder negativ ausgenutzt werden. Und ich hatte eben schon mal die Telefon-AU gesagt, dafür gibt's bei weitem nicht diese Anforderungen. Und ich glaube, wir sollten jetzt mit der Anlage 31c so gut umgehen, dass wir weiter gute Angebote schaffen. Ich rufe immer meine Kolleginnen und Kollegen auch auf, bietet jetzt bitte doch mal euren Patienten an, macht es einfach mal. Und ihr werdet sehen, auch Patientinnen und Patienten, egal welchen Alters, nutzen das. Also hier ist ein ganz klares Qualitätsverbesserung und ich glaube, deswegen ist die Anlage auch gut.
Gut, dann sage ich vielen Dank. Die Diskussion, die wird sicherlich weitergehen, auch mit dem neuen Bundesgesundheitsminister oder der neuen Bundesgesundheitsministerin, die dann in den nächsten, ja, sagen wir mal Wochen vielleicht sogar schon zu erwarten ist. Ja, ich denke, wir haben das ganz gut, diese Diskussion ganz gut rübergebracht. Ich danke Ihnen herzlich für die Beiträge und für die Stellungnahmen zu der Kritik auch, die es ja doch sehr stark gibt zu Teleklinik. Und ich denke, die Diskussion haben wir wirklich ein bisschen weitergebracht. Alles Gute für Sie.
Danke, herzlichen Dank.
Ciao, ciao.
Tschüss und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.